Herzlich willkommen in meinem Podcast Lebensfreude, Leichtigkeit. Wenn du Narzissmus erlebt hast und das Erlebte aufarbeiten möchtest, dann bist du hier genau richtig.
Vielleicht kennst du das. Du hast dich von der toxischen Person getrennt und ein Teil in dir weiß, es ist vorbei. Und trotzdem gibt es da einen Teil, der immer noch hofft. Auf Einsicht, auf Entschuldigung, auf die guten Zeiten, auf ein letztes Gespräch, auf ein nochmal drüber reden. Und diese Hoffnung, die hat dich getragen und gleichzeitig hält sie dich fest. Und in dieser Episode schauen wir tiefer dahin, warum ist das so und wie du diese Hoffnung in klare, starke Schritte für dich selbst verwandelst. Und es geht darum, dass du in dieser Folge verstehst, warum Hoffnung nach Narzissmus so unfassbar hartnäckig ist, was die psychologischen Mechanismen dahinter sind und natürlich habe ich dir wieder konkrete Tools mitgebracht, um von Hoffnung auf den anderen zu Zuversicht zu dir oder in dir zu wechseln. Und da kommen wir mal zum ersten Punkt. Was ist Hoffnung in diesem Fall? Hoffnung ist hier ein Bindungskleber oder wie ein Bindungskleber, weil in toxischen, narzisstischen Beziehungen wechseln sich ja Wertschätzung und Abwertung immer wieder ab. Ne? Lovebombing und Abwertung immer wieder. Und dieses unvorhersehbare Wechselspiel, weil du weißt ja nie, welche Phase jetzt gleich kommt als nächstes. Dieses Wechselspiel führt zu einem sehr starken sogenannten Lernimpuls im Gehirn. Sobald nach Distanz wieder Nähe kommt, schießt quasi das Belohnungssystem los oder springt das Belohnungssystem an. Und das fühlt sich ganz, ganz intensiv an, weil das ist natürlich mit einer großen Dopaminausschüttung verbunden. Das führt dazu, dass das Nervensystem lernt, dranbleiben lohnt sich. Irgendwann habe ich wieder Erfolg. Und darum klammerst du dich an einzelne schöne Erinnerungen oder an diese guten Phasen und hoffst, dass es wieder so wird. Und das ist kein Charaktermangel, das ist auch keine Schwäche, sondern das ist ein neurologisch verstärkter Bindungseffekt. Und der zweite Punkt ist das Bindungssystem. Und wir alle haben ja ein Bindungssystem, sonst hätte ja niemand von uns überlebt. Das Bindungssystem kann Verlust überhaupt nicht leiden. Gar nicht. Es hasst es, jemanden zu verlieren. Unser Bindungssystem versucht Beziehungen um, ich sage jetzt mal in Klammern, fast jeden Preis aufrechtzuerhalten. Weil Nähe bedeutete früher Sicherheit. Und wenn es jetzt zur Trennung kommt, zum Bruch kommt, dann will das System irgendwie Sinn herstellen. Sinn herstellen bedeutet, dass du Gedanken hast wie, wenn ich es nur besser mache, wenn ich nur warte, wenn ich es nur richtig erkläre, wenn ich nur großzügiger bin, witziger bin, toleranter bin, dann wird alles gut. Und die Folge ist, dass diese Hoffnung dich kurzfristig, und tatsächlich ist es nur kurzfristig, vor der Realität schützt, vor der schmerzhaften Realität, dass es vorbei ist. Aber es verzögert natürlich damit das Loslassen, den Abschied, die endgültige Trennung. Na? Der nächste Punkt ist die kognitive Dissonanz und das idealisierte Selbst. Das heißt, du hast ja investiert in die Beziehung, du hast Zeit investiert, du hast Liebe investiert, du hast Kompromisse gemacht. Vielleicht habt ihr gemeinsame Kinder, vielleicht gemeinsame Firma, gemeinsame Träume. Und unser Gehirn mag keine Widersprüche. Also sucht unser Gehirn Beweise dafür, dass die Entscheidung zu bleiben irgendwie richtig war und blendet alles andere aus. Die Folge davon ist, Die Hoffnung reduziert zwar kurzfristig wieder die innere Spannung und du denkst dir, oder der Gedanke ist da, naja, vielleicht war es ja doch nicht so schlimm, vielleicht habe ich ja doch übertrieben und, und. Aber das kostet dich langfristig Freiheit, Gesundheit, Lebensqualität, Lebensfreude und viel, viele schöne andere Sachen auch noch dazu. Der vierte Punkt ist, dass es nach narzisstischem Missbrauch fehlt ja oft ein klarer Abschluss. Das heißt, es gibt keine echte Entschuldigung, es gibt keine Einsicht. Und das nennt man ambivalenter Verlust. Jemand ist weg, aber innerlich ist er immer noch ständig präsent. Und das führt dazu, dass deine Psyche quasi im Wartezimmer sitzen bleibt. Und die Hoffnung wird zur Strategie, um irgendwie diese Ungewissheit zu ertragen. Und das ist übrigens auch das, weshalb viele und vielleicht auch du immer wieder das Bedürfnis haben, ich brauche noch ein letztes Gespräch. Er muss das doch einsehen. Sie muss sich doch mal entschuldigen. Er muss das doch mal verstehen. Na? Du hast quasi immer das Bedürfnis, wenn es nur noch dieses letzte Gespräch gibt, wo du es nur noch mal gut erklären musst, dann kann man ordentlich drüber reden und dann kann man das ordentlich abschließen. Das funktioniert aber mit solchen Menschen nicht. Aber dadurch, dass deine Psyche ja immer noch im Wartezimmer sitzt und wartet, hast du diese Hoffnung. Und dann gibt es natürlich noch die Körperreaktion, warum Hoffnung so echt sich anfühlt. Wenn du nämlich an eine bessere Zukunft mit der anderen Person denkst, dann, und das ist auch wieder nur kurzfristig, sinkt dein Stress. Ganz, ganz kurzfristig. Weil in dem Moment, wo du an eine wunderschöne, bessere Zukunft denkst, schüttet dein Körper beruhigende Signale aus. Und das fühlt sich gut und richtig an, in Anführungsstrichen richtig. Aber du bindest dich in diesem Moment wieder objektiv. Und das Fazit aus allem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, Hoffnung kann dich kurzfristig regulieren, hält dich aber langfristig gefangen und ändert auch nichts an der Tatsache. Ein Beispiel ist, wenn er oder sie dir zum Beispiel mal eine freundliche Nachricht schreibt, dann hast du das Gefühl, jetzt, aber jetzt, das ist der Beweis, dass es sich bessert. Er ist ja jetzt so freundlich, sie ist ja jetzt wieder ganz liebevoll. Das heißt, das Gehirn tut einen positiven Reiz überbewerten in dem Moment und 10 negative werden damit relativiert. Und das ist ja aber ein völlig falsches Bild. Ja? Und ich habe das erst gestern wieder im Coaching gehabt, dass mein Kunde auch sagte, ah, die war so nett und so freundlich und das war plötzlich wieder wie früher, wie am Anfang unserer Beziehung. Meinst du nicht, dass es doch noch wird? Nein, wird nicht. Vergiss es. Weil die Person hat ja nichts an ihren Verhaltensmustern, an ihren eigenen Mustern geändert, ne? Sondern es ist nur eine andere Phase jetzt gerade. Das andere ist, du erinnerst dich genau an dem Urlaub, genau an den romantischen Sonnenuntergang, genau an das Lachen und dein Gehirn überschreibt quasi den Alltag, also dein Gehirn überschreibt damit deinen Alltag, in dem Unsicherheit und Selbstzweifel sind. Und dann kommen noch die Was-Wenn-Gedanken dazu. Was, wenn ich zu hart war? Was, wenn ich zu schnell gegangen bin? Was, wenn es diesmal klappt? Und all das hält dich im Wartezimmer. Und jetzt habe ich dir natürlich wieder Lösungsideen mitgebracht. Und zwar, wie du diese Hoffnung, weil die Hoffnung ist ja auf die andere Person projiziert, die kannst du wandeln in Zuversicht in dich. Und da kannst du als erstes mal eine Realitätsbilanz erstellen. Das heißt, schreibe 5 Situationen auf, in denen du wirklich echte Wertschätzung, da wird es schon mal schwierig, echte Verlässlichkeit, Verantwortung erlebt hast. Und dann schreibe 5 Situationen auf, in denen Abwertung, Schuldumkehr, Gaslighting, Grenzverletzung, Manipulation, all das passiert sind. Und dann liest dir beides laut vor. Das führt dazu, dass dein Gehirn beides sieht, nicht nur die schönen Seiten. Na, solange das nur im Kopf ist, macht dein Gehirn das automatisch. In dem Moment, wo du dich hinsetzt und das aufschreibst, übernimmst du wieder die Selbstkontrolle und zeigst quasi deinem Gehirn, guck mal, das andere war auch da. Das Zweite, was du machen kannst, ist Hoffnung umwidmen. Das heißt, statt dass du sagst, ich hoffe, dass er sich ändert oder dass sie sich ändert, sag dir, ich hoffe für mich auf Heilung, Klarheit, gute Beziehung. Ich gehe für mich los. Okay? Also mach das oder kehr das um auf dich. Und übrigens, nach dem Hoffen darf die Umsetzung kommen, ne? Weil nur Hoffen ändert gar nichts. Das nächste, was du machen kannst, ist ein Abschiedsritual. Das heißt, schreib einen Brief, schreib dort alles rein, aber diesen Brief tust du nicht abschicken. Bitte nie abschicken. Und dann kannst du diesen Brief dir laut vorlesen. Damit hast du quasi alles gesagt, was du sagen wolltest. Und dann tu den zerreißen, verbrennen. Also mach das ganz bewusst, dass du das quasi loslässt. Das Ziel hier ist, dass du für dich einen inneren Abschluss gestaltest, den du äußerlich von der anderen Person nicht bekommst und auch nie bekommen wirst. Da aber dein Gehirn einen Abschluss braucht, kannst du dir den selbst geben. Na? Und dann kannst du als nächsten Schritt auch die guten Gefühle auf neue Quellen setzen. Das heißt, mach dir eine Liste mit 10 Dingen, die dir sehr, sehr gut tun. Das heißt, geh in die Natur, Musik, Bewegung, Kochen, kreativ sein, tanzen, Sport, andere Menschen. Mach dir eine Liste mit 10 dieser Dinge und setze täglich 2 davon um. Jeden Tag. Das führt dazu, dass dein Gehirn lernt, dass die guten Gefühle nicht von der anderen Person kommen, sondern aus deinem Leben. Ganz, ganz wichtig. Weil noch ist dein Gehirn darauf programmiert, dass gute Gefühle nur von der anderen Person kommen können. Das weiß noch nicht, dass die auch von dir kommen können. Deswegen ist das so wichtig. Okay, dann kannst du dir eine No-Low-Kontakthygiene machen. Das heißt, setze wirklich zum Beispiel für 14 Tage alle Filter, damit du von der anderen Person nichts siehst, nichts hörst. Das heißt, kein Profilcheck, kein mal in WhatsApp-Status schauen oder wo auch immer hin, nichts davon. Damit reduzierst du Trigger, beruhigst dein Nervensystem und kannst Klarheit etablieren. Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, kannst du auch jeden Tag ein was davon machen und das quasi die ganzen nächsten Tage, nächsten Wochen, bis du das Gefühl hast, dass sich jetzt was verändert. Und das sind aber wie immer kurzfristige oder Dinge, die du in dem jeweiligen Moment tun kannst. Ne? Und das ist auch wichtig. Langfristig aber lade ich dich wirklich ein, arbeite das Erlebte auf. Weil es gibt noch ganz viele Dinge, die da drunter liegen, noch ganz viele Dinge, an die du alleine auch nicht rankommst, wo es einfach eine professionelle, traumasensible Begleitung bedarf. Ich bin zertifizierter Coach für neurosystemische Integration, das heißt, ich arbeite traumasensibel mit dem Nervensystem. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich die Richtige für dich bin, wenn du mich als Begleiterin an deiner Seite haben möchtest, dann buch dir eine kostenfreie Kennenlernsession auf meiner Webseite danielakreisig.de oder schreib mir eine E-Mail, dass du ein Kennenlerngespräch möchtest, und dann sehen wir uns zu einem 30-minütigen unverbindlichen Gespräch und dann kann ich schauen, wenn ich deine Geschichte kenne, welches Programm am besten für dich passt. So, und jetzt hoffe ich, dass wieder ganz viel für dich in dieser Episode dabei war, dass du ganz viel umsetzt davon, damit es dir möglichst schnell etwas besser geht. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcast da. Schreib mir gerne auf Instagram in die Kommentare. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein kann, dann leite die Folge weiter, teile sie auf deinen Kanälen. So können wir gemeinsam ganz, ganz viele Menschen erreichen und helfen. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare, tolle Zeit und alles Liebe, deine Daniela.